Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Christian Flotter am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Im Mittelpunkt geht es heute um ein großes, komplexes Gelenk, das zu Bewegungen in drei Ebenen befähigt ist und dessen Störung empfindlich zu schaffen machen kann, sofern man sich aktiv bewegen möchte. Das Kniegelenk, das ist störanfällig. Und wer bei jedem Auftreten beispielsweise Schmerz verspürt und das an ganz vielen Stellen, der wird rasch vergrätzt oder fürchtet sogar um seine Mobilität. Und was da alles in diesem komplexen Gelenk Probleme bereiten kann und wie diese auch ohne Operation zu behandeln sein können, dazu gibt es mehr im heutigen Schwerpunktthema der Sendung Knieprobleme. Wie geht es auch ohne Operation? Doch zunächst ein Überblick über die heutige Sendung bis 11.30 Uhr. Nach den Nachrichten 10:30 berichten wir aktuell aus der Medizin. Heute sind es die folgenden drei aktuellen Themen. Handwurzelknochen. Wann müssen Kahnbeinbrüche nicht operiert werden? Virusgrippe und Corona. Wenn zwei Infektionswellen zusammenkommen. Und Lagerungsschwindel. Weniger Schwindelattacken durch Vitamin D plus Calcium. Und nach den 11 Uhr Nachrichten, da haben wir dann doch noch einen Beitrag darüber, wenn eine Operation notwendig wird, wie ein krankes Gelenk ersetzt wird. Das vertiefen wir dann natürlich auch weiter noch in unserem Schwerpunktthema. Und wenn Sie schon Fragen zum heutigen Schwerpunktthema haben, dann können Sie die ab sofort unserem Telefonteam durchgeben. Unser Experte, mit dem Sie hier live im Studio dann auch sprechen können, beantwortet diese gern. Ich gebe Ihnen jetzt die Nummer durch und wenn Sie anrufen, zahlen Sie nichts. Diese Nummer lautet 00800 4464 4464. Ich wiederhole sie nochmal. 00800 4464 4464. Schreiben Sie uns aber auch gerne eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wenn wir Sie zurückrufen dürfen, können, sollen, dann bitte schreiben Sie auch die Telefonnummer dazu. Und jetzt möchte ich Ihnen den Experten zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Er kommt aus Köln, hatte also einen sehr kurzen Weg heute hier ins Funkhaus. Schön, dass er hier ins Funkhaus auch in Corona-Zeiten unter unseren Vorsichtsbedingungen, die hier natürlich herrschen, gekommen ist. Professor Oliver Tobolski ist Chirurg und Sportmediziner sowie Hochschullehrer an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Willkommen, Professor Tobolski.
Guten Morgen.
Probleme bei einem komplexen Gelenk wie dem Knie. Welche Strukturen gibt es da alles, die in Ihrer Praxis im Alltag immer wieder Probleme bereiten können? Zu Knorpelproblemen, Arthrose tasten wir uns langsam vor. Erstmal die anderen.
Ja gut, grundsätzlich sehen wir sehr häufig Probleme mit den Menisken. Das sind eine Art Stoßdämpfer, die zwischen Ober- und Unterschenkel liegen und die leider durch den aufrechten Gang, den wir uns angewöhnt haben vor 30.000 Jahren, sehr verletzungsanfällig sind. Das ist das eine. Das zweite sind die Bandstrukturen, nämlich das vordere und hintere Kreuzband. Diese Strukturen sind im Sport sehr anfällig und der Seitenbandapparat, der ebenfalls, also Innen- und Außenband, der auch bei Sportverletzungen und bei normalen Verletzungen eine Rolle spielt.
Meniskus hört man ja sehr, sehr häufig. Also ob nun jünger oder älter, älter sind sie ausgelatscht und in jüngeren Jahren können sie auch schon ausgelatscht sein. Aber bei sportlichen Aktivitäten oder schrägen Bewegungen kann da einiges passieren. Was sollen die eigentlich? Wozu dienen die und warum sind die so anfällig?
Die sind deswegen so anfällig, weil das Knie im Grunde für die Bewegung, die wir ihm zumuten, nicht ausgelastet ist. Die Menisken haben die Funktion, die Gelenkflächen zu kongruentisieren. Und wenn wir uns die Anatomie angucken, dann sehen wir insbesondere im lateralen, im äußeren Gelenkabschnitt eine konvexe Gelenkfläche des Oberschenkels und eine annähernd konvexe Fläche des Unterschenkels. Und für diese Druckspitzen, die da entstehen, brauchen wir den Meniskus, der die Kräfte dort abfedert, fast ein bisschen wie ein Stoßdämpfer.
Stoßdämpfer und dann auch angeformt und angepasst ein Stück. Und wieso brechen, scheren die aus oder werden die rausgezogen?
Letztlich ist es, was Sie schon gesagt haben, wir haben drei Bewegungsrichtungen des Knies. Wir haben eine Beugung und Streckung, wir haben Rotationen. Und gerade die Rotation macht dann eben, wenn sie übermäßig intensiv durchgeführt wird, auch vielleicht durch Vorverletzungen, durch lockere Bandstrukturen, Kräfte auf das Hinterhorn des Meniskus, des Innen- und Außenmeniskus. Und das führt dann zu einer Überlastung und zu Schmerzen und zu Einrissen.
es resultiert häufig ein dickes Knie daraus. Wie kommt das zustande? Was passiert da im Kniegelenk?
Letztlich ist die Produktion von Gelenkflüssigkeit durch die Synovie, durch die Gelenkinnenhaut, immer nur ein Symptom. Das bedeutet, habe ich eine Strukturschädigung wie diesen Meniskusschaden, dann kann das Gelenk fast nicht anders sich zu äußern als durch die Produktion von Gelenkflüssigkeit, das, was wir als Erguss empfinden. Und dieser Erguss kann dann zusätzlich noch zu einer Entzündung führen, also das geschwollene, gerötete, geschmerzende Knie.
Was machen Sie da? Was empfehlen Sie da normalerweise? Egal jetzt, woher es akut zumindest kommt.
Letztlich, wenn wir eine chronische Ergussbildung haben, wissen wir, dass diese chronische Ergussbildung den Knorpel, eine Struktur, die immens wichtig ist, eben schädigen kann. Und dann sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie wir diesen Erguss reduzieren können. Den akuten Erguss können wir punktieren unter sterilen Kautelen. Den chronifizierten Erguss können wir mit anderen Verfahren, auch radiologische Verfahren wie die sogenannte Radiosynoviothese, behandeln. Aber mir ist immer wichtig, dass das Feuchte, das Gelenk mit Flüssigkeit eben sinnvollerweise schnell zur Abschwellung gebracht wird.
Sie sprechen diese Methode an, dort, die die Nuklearmediziner anbieten. Wie geht das und was bringt das dann am Ende?
Letztlich ist es eine Behandlung einer chronisch gereizten Gelenkinnenhaut, einer chronischen Synovialitis, und der Radiologe, der Nuklearmediziner, injiziert eine Substanz, 99 Meter stabiles Technetium, also eine radioaktiv markierte Substanz, die sich in diesem gut durchbluteten Gewebe anlagert und dazu führt, dass das Gewebe kaputt geht letztlich. Und das ist sozusagen das Drücken einer Reset-Taste, damit diese Ergussbildung, die sich irgendwann abgekoppelt hat von einem Strukturschaden, reduziert wird.
Macht das Probleme, weil da ja jetzt nicht mehr so viel produziert werden kann?
Ja, aktuell merke ich immer wieder, wenn wir Patienten zu den Nuklearmedizinern schicken, dass lange Wartezeiten aktuell existieren, bis die Leute behandelt werden können.
Ja, das ist ein Problem, aber auch letztlich dann, wenn das geschehen ist, dass da eben halt nicht mehr so viel Gelenkflüssigkeit gebildet werden kann, gibt es daraus ein Problem.
Ja, Sie haben völlig recht. Das Gelenk braucht Flüssigkeit natürlich, denn wir brauchen alle Gelenkschmiere, um eben die Kinematik des Gelenkes positiv zu beeinflussen. Das bedeutet, wenn ich die Synovitis deutlich reduziere, kann es natürlich auch sein, dass das Gelenk trocken wird. Und das trockene Gelenk ist möglicherweise auch eben ursächlich für atrotische Veränderungen.
Da sind wir schon bei den atrotischen Veränderungen und bei den Knorpelproblemen. Aber vielleicht trotzdem noch die Frage vorher, bei welchen Problemen ist eine Operation unumgänglich? Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie es geht ohne Operation, aber einmal müssen wir das sagen. Wann ist eine, man sagt dann in der Medizin ja, die absolute Indikation für einen operativen Eingriff gegeben?
Also die absolute Indikation besteht für mich bei einem akut infizierten Knie, sei es nach einer Punktion, nach einer offenen Verletzung oder zum Beispiel auch nach vorausgegangenen Operationen wie Prothesen. Also habe ich den Eindruck, und die Untersuchungen zeigen, dass es sich um eine bakterielle Infektion handelt, dann ist das eine absolute OP-Indikation, ohne Frage. Das zweite ist zum Beispiel der eingeklemmte Meniskus, der zu einer maximalen Bewegungseinschränkung führt, von der wir dann wissen, dass nur die operative Entfernung dieses eingerissenen Meniskusanteils oder aber auch die Naht des Meniskus zu einer Reduktion dieser Beschwerden führen würde. Das wäre aus meiner Sicht, wären die beiden absoluten Indikationen, relative Indikationen, zum Beispiel eine frische Kreuzbandruptur einhergehend mit einer massiven Schwellung. Da könnten wir sicher den ganzen Tag drüber reden. Man kann eine Kreuzbandruptur auch konservativ machen, aber die erstgenannten wären für mich die absoluten Indikationen.
Dann haben wir das auch gesagt, auch wenn da Fragen kommen, dann haben wir zumindest schon mal den Einstieg auch dazu gemacht. Aber jetzt zu Knorpel und Arthrose.
Ja, ein großes Thema. 8 Millionen Patienten, 10% der Deutschen, leiden unter arthrotischen Veränderungen der lasttragenden Gelenke oder grundsätzlich, aber die lasttragenden Gelenke, eben das Knie hauptsächlich, ist extrem betroffen. Und im Grunde ist es ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Der Knorpel ist im Knie nur 3 Millimeter dick. Das heißt, wir haben tibial 3 Millimeter, femoral 3 Millimeter, wenn es hochkommt.
Also auf beiden Gelenkpartnern.
Ja. Das heißt, zwischen absolutem Schmerz und vollständige Bewegungsfähigkeit liegen 6 Millimeter einer Struktur, die nur sehr wenig mit Blut versorgt wird. Das ist ein Problem auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch sehr vorteilhaft. Aber wir wissen seit dem 19. Jahrhundert, da hat ein großer Orthopäde mal gesagt, was wir wissen ist, dass eine einmal untergegangene Knorpelzelle nicht sich regeneriert, und heute 2020 hat sich daran nichts geändert. Also es ist ein extrem vulnerables, sehr wertvolles Gewebe.
Man hört dann immer wieder von Knorpelersatz oder der Möglichkeit, dort auch Knorpel reinzubringen, der dann einheilt an den Defekten. Wie gesichert ist denn dieses Angebot, was ja immer wieder auch unterbreitet wird?
Es ist tatsächlich so, dass diese ganzen Themen des Knorpelersatzes sich nur auf sehr begrenzte Knorpelschädigungen fokussiert. Das heißt, wenn ich einen Sportler habe, der ein Verdrehtrauma hat und einen isolierten Knorpeldefekt hat mit 1-2 Quadratzentimeter Durchmesser, der ist empfänglich für diese Therapie. Aber eine generalisierte Stoffwechselstörung, genetisch bedingt, wie die Arthrose sich darstellt, die ist nichts für eine Knorpelzelltransplantation.
Also das ist eine klare Ansage. Wie kommen diese oder was fördert denn diese Knorpelschäden auch noch, sodass eben halt am Ende eine Arthrose mit dem Abrieb der beiden Gelenkpartner ohne diesen Schutz, ohne diese auch Dämpfungssituation dann auch passiert?
Also wir wissen bis heute nicht, was die wirkliche Ursache der Entstehung einer Arthrose ist, denn wir sehen große Unterschiede. Es gibt alte, ältere Menschen, betagtere Menschen, die überhaupt keine arthrotische Veränderung haben. Es gibt junge, die sehr viel arthrotische Veränderung haben. Deswegen glaubt man zu wissen, multifaktorielle Entstehung, das ist sicherlich gesichert. Genetische Disposition spielt eine Rolle. Sicherlich das Übergewicht spielt eine Rolle. Vorschädigungen, Beinachsenstörungen und Veränderungen umliegender Gelenke, wie das Sprunggelenk, was aus meiner Sicht sehr wichtig ist bei der Detektion von arthrotischen Veränderungen, Instabilitäten des Sprunggelenkes stören den Abrollvorgang der unteren Extremität. Also müssen wir auf viele Dinge gucken, auch die Ernährung, Übergewicht spielt eine Rolle, aber es gibt nicht den einen Punkt, der die Arthrose generiert.
Wo könnte man denn überhaupt noch mal etwas machen, wenn man das rechtzeitig bemerkt? Wahrscheinlich bei den Fehlstellungen der Achsen.
Genau, die Achsenfehlstellung ist etwas, was wir sehr gerne auch bei Jugendlichen schon intensiv angehen. Gerade jetzt in der heutigen Diskussion, die Kinder sitzen zu viel, machen zu wenig Sport, wenn ich das jetzt auch etwas überzeichnet sage. Aber insbesondere bei X-Bein-Fehlstellungen kommt es zu deutlichen Überlastungen der außenliegenden Gelenkfläche. Und es gibt gute Beinachsen-Trainingsformen und eben die Auftrainierung der kniegelenkübergreifenden Strukturen, um diese Fehlstellungen und Abrollstörungen zu behandeln.
Und es gibt das ganz große Besteck, was manche Orthopäden besonders gern auspacken, dass man hingeht und diese Achse korrigiert, operativ. Wir haben einen Kollegen hier im Hause, der das auch hat über sich ergehen lassen. Ich habe das jeden Tag bewundert. Das ist aber schon wirklich das große Besteck.
Das ist absolut die Königsklasse, aber natürlich die sinnvollste Therapie, wenn der Knorpelschaden nicht so fortgeschritten ist, dass ich die Belastung der jetzt schon gereizten Gelenkflächen dann reduziere, dadurch, dass ich die Beinachse korrigiere. Das kann ich am Oberschenkel machen, also suprakondylär, sehr aufwendig, nicht ganz ungefährlich. Das kann ich aber am Unterschenkel machen und es ist ein Eingriff, der aber seine Berechtigung hat.
Ich habe das Wort mal gehört, Arthrose selbst tut ja nicht weh. Was tut denn weh?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Leute fragen mich das auch immer. Der Knorpel an sich besteht aus einem großen Teil aus Wasser und aus extrazellulärer Matrix und keine einzige Nervenzelle ist in dem Knorpel vorhanden. Das heißt, warum tut Arthrose und Knorpeldegeneration weh? Das ist ausschließlich die Entzündung der Synovia, über die wir schon gesprochen haben. Man erklärt sich das so, dass es durch Ausschüttung von Mediatoren dann zu entzündlichen Veränderungen der Synovia kommt, aber auch durch Knorpelabrieb und diese Entzündung tut weh.
Also Knorpelabrieb, das kann man sich vorstellen, der schwimmt dann fröhlich dort in der Flüssigkeit, die normalerweise auch da ist, herum und lockt eben diese Entzündungsstoffe an und unterhält dieses ganze Geschehen.
Das ist sich ein selbsterhaltender Prozess, sozusagen Zirkulus Viciosus. Tatsächlich der Abrieb dieser Knorpelzellen führt zu Entzündungsveränderungen. Die lagern sich in der Synovia ab und dann kommt es zu dem Thema.
Bei diesen 6 Millimetern, das ist nicht viel, aber es kommt ja da auch dann zu einer leichten Achsverschiebung auch. Also da kann ja dann auch was mit Muskel ansetzen und also Sehnen und dergleichen auch passieren.
Absolut. Wir haben auch sehr häufig Leute mit arthrotischen Veränderungen, die im Bereich der Muskelansätze knieübergreifend ganz schlimme Beschwerden haben, also der Adduktoren, im Pes anserinus unterhalb des Kniegelenkes medial.
Das müssen Sie mal beschreiben, Pes anserinus, was das ist und wo der sitzt.
Pes anserinus ist der Ansatz der Adduktoren unterhalb des Kniegelenkes und die
Latein, also die Beine zusammen.
Genau, die Adduktoren, ja. Und das heißt der Gänsefüßlein, Pes anserinus, die Lateiner, ich habe es vor vielen Jahren mal gelernt. Und da sind drei Sehnen, die an den Unterschenkel einstrahlen und das nennen wir Gänsefüßlein. Und die entzünden sich sehr gerne, gerade bei Beinachsenstörungen.
Da sind wir dann bei den Möglichkeiten, genau diese Probleme eigentlich auch ein Stück anzugehen und zwar ohne, dass man da herumschneidet. Was will man denn an den Sehnenansätzen herumschneiden? Kann man nichts rumschneiden.
Da kann man nichts rumschneiden und es würde uns auch nicht weiterbringen.
Nee. Was kann man machen? Was gibt es für Möglichkeiten, das volle Programm mal nicht operativ da weiterzukommen?
Also ich höre immer wieder, dass Patienten zu uns kommen und sagen, ja, ich war schon bei Kollegen, und das meine ich überhaupt nicht als Kollegen Schelte, aber die gesagt haben, wenn das Knie wehtut, dann bewegen sie sich doch nicht, setzen sich in den Sessel und entlassen sie das Knie. Und mein Chef hat früher mal gesagt, das Schlimmste, was wir dem arthrotisch veränderten Knie antun können, ist die Ruhe. Das heißt, ich muss Menschen in die Bewegung bringen. Ich muss die Muskelgruppen gezielt auftrainieren, die das Kniegelenk stabilisieren. Denn wenn ich an den Leuten, den Patienten am Bild mal zeige, wie klein eigentlich das Gelenk und wie groß die darum liegenden Muskelgruppen sind, dann wird verständlich, dass dieser Muskelmantel, der drumherum ist, extrem wichtig ist für Stabilisierung, Bewegung und Schmerzreduktion.
Dann gibt es keine Kippelbewegungen, die da möglicherweise in den Sehnenansätzen Probleme dort mitmachen, und insgesamt bleibt es in der Spur.
Absolut. Wir reduzieren sozusagen die falsche Beweglichkeit, wir stabilisieren das Gelenk, wir bilden einen stabilen Muskelmantel um die beschriebenen Veränderungen, die wir gerade erklärt haben.
Und da ist das Zauberwort, also Ihr großes Besteck, was Sie an der Stelle haben, die Physiotherapie.
Absolut.
Und die kann der Schlüssel tatsächlich ja wohl doch zu einem anhaltenden Besserungserfolg sein. Die genaue Ursachenlokalisation auch dann darauf hin, das deutet ja alles genauso in diese Richtung, die Sie beschrieben haben. Der gezielte Angang, die machen ganz viel aus. Denn die Ursache, Sie haben auch das Sprunggelenk genannt, liegt manchmal ganz woanders. Mein Kollege Martin Winkelheide konnte in einer großen Physiotherapiepraxis Näheres aus dem Alltag verfolgen. Und es gibt auch Tipps mit Übungen.
Wir sind in der Körperwerkstatt in Köln, eine Physiotherapiepraxis. Stefanie Golling ist bei mir, studierte Physiotherapeutin. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Wenn ich Probleme im Knie habe, es tut weh und der Orthopäde sagt, das ist ein Anfang von einer Arthrose, was mache ich da?
Da orientiere ich mich erstmal, was da genau vorliegt. Woher kommt die Arthrose? Die muss ja irgendeine Ursache haben. Kommt die aus dem Becken vielleicht? Liegt eine Beckenschiefstellung vor oder eine Fußfehlstellung?
Sie gucken sich dann erstmal die Nachbargelenke an. Stimmt da alles oder läuft es da schon nicht rund?
Ganz genau. Natürlich auch das Knie selber. Deswegen sind Sie ja auch da. Aber Sie haben es genau richtig gesagt. Es reicht nicht nur isoliert, das Gelenk selber zu betrachten. Und ich gehe da gerne auch höher. Also Fuß, Becken. Aber wie ist denn die Wirbelsäule? Wie ist die Haltung? Wenn sich das so ein bisschen erörtert hat, gemeinsam mit dem Patienten, dann kann man hingehen und Übungen machen.
Das Knie ist ja ein merkwürdiges Gelenk. Auch da spielen Muskeln eine richtig wichtige Rolle. Und da kommt es auch auf die Kräftigung an. Dann fangen wir doch mal an mit Kräftigungsübungen.
Ja, total gerne.
Soll ich die Schuhe ausziehen?
Ja, genau. Wichtig ist es, das Knie schön auch in die Streckung zu bringen, weil die als allererstes eingeschränkt ist in der Arthrose. Sie liegen jetzt erstmal flach auf dem Rücken. Ich fordere Sie auf, die Kniekehle in die Liege reinzudrücken. Ganz genau. Und dann merken Sie hier oben in der Oberschenkelvorderseite auch die erste Spannung, die da auftritt. Das Gelenk wird also schön aktiv gestreckt und Sie haben auch eigentlich gerade schon die erste Muskelübung.
Wie, das war eine Übung?
Die halten Sie jetzt erstmal 10 Sekunden und dann wieder nach 10 Sekunden locker lassen. Direkt nochmal reingehen und locker lassen. So, jetzt gerade kümmern Sie sich selber um die Oberschenkelvorderseite und locker lassen. So, um das Ganze auch zu steigern, gehen Sie jetzt hin, gerne auch in der liegenden Position bleiben. Das gestreckte Bein nach oben hin anheben. Ja, aber nur einbeinig. Es geht um das eine Bein.
Und das ist okay?
Super so. Machen Sie genau richtig. Und wieder hoch. Schwieriger wird allerdings, Sie machen die gleiche Übung, aber in der sitzenden Position. Für die Oberschenkelvorderseite ist das eine wichtige Übung, die man wunderbar gegen die Schwerkraft mit dem eigenen Körpergewicht durchführen kann.
Gibt es noch andere Übungen, die wichtig sind?
Sie setzen viele Muskeln am Knie an und da entspringen auch viele Muskeln. Und es ist schön, jeden Muskel dann auch dementsprechend zu berücksichtigen. Um die Oberschenkelrückseite zu erreichen, dazu gerne wieder auf den Rücken legen, komplett ablegen, die Beine mal aufstellen, die Füße haben Kontakt zum Boden, Beine sind gebeugt, hüftbreit.
Ist das hüftbreit jetzt?
Das ist hüftbreit.
Also im Prinzip, wenn man eigentlich ganz gemütlich liegt.
Ja, umso besser, wenn es gemütlich ist.
Aber ich ahne schon, jetzt kommt ja eine Kräftigungsübung.
Ganz genau, und zwar für die Oberschenkelrückseite. Dazu mal das Gesäß nach oben hin anheben, das Gewicht auf das rechte Bein nehmen und mal minimal den linken Fuß vom Boden lösen. Jawohl, super. Und oben bleiben. Becken auch schön parallel halten.
Das ist aber echt eine krasse Übung. Boah, ist das krass.
Gerne 3 bis 5 Sekunden halten und langsam nach unten. Und es geht direkt wieder nach oben.
Uiuiui.
Eben die Wadenmuskeln angesprochen. Die kann man wunderbar auch während des Alltags trainieren. Ne? Sie stehen jetzt an der Bushaltestelle oder an der Supermarktkasse und gehen einfach mal hoch auf die Zehenspitzen. Hoch und runter. So dass dann letztendlich nur der vordere Fuß Kontakt zum Boden hat.
Und dann langsam hoch.
Und langsam
Und was mache ich gegen diesen Impuls, dass die Füße wegknicken?
Indem sie sich wirklich zur Aufgabe machen, die Großzehe auf dem Boden zu halten.
Ich merke schon, trainieren, trainieren, trainieren.
Das war ein Stück Selbsterfahrung von und mit Martin Winkelheide. Das klingt einfach und auch anstrengend und ist trotzdem sehr, sehr wirksam.
Ja, das ist eigentlich das Spannende daran. Wir brauchen gar nicht so viel Physiotherapie ein ganzes Leben lang, denn Physiotherapie ist Anleitung zum Selbstüben und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es bringt überhaupt nichts, wenn ich 6 oder 12 Mal zum Physiotherapeuten gehe und danach nichts mache, aber ich kann alle diese Übungen in den Alltag unglaublich einfach integrieren, die Übungen an der Kasse, wie die Kollegin gesagt hat, das Treppensteigen. Ich sage meinen Patienten immer, bergrunter können sie mit dem Aufzug fahren, bergauf gehen sie bitte zu Fuß. Das kräftigt die kniegelenksübergreifenden Strukturen sehr, sehr gut und es ist eigentlich ganz einfach.
Die Frage wird natürlich sein, wie lange kann man damit weiterkommen? Eine ganze Zeit?
Ja, wir haben auch große Studien, die wir da sehen aus Skandinavien, die uns ganz klar sagen, dass die konservative Therapie durch Muskelkräftigung, Physiotherapie und Eigenübungen die Implantation einer Prothese nachhaltig, wir sprechen über 12, 18, 24 Monate nach hinten schieben kann. Größere und längere Studien überschauen wir da noch nicht. Aber das ist nichts, was jetzt mal in 4 Wochen wirkt. Wenn ich das in mein Leben integriere, haben wir in unserer eigenen Praxis da sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
Und Medikamente, das ist höchstens Beiwerk?
Also wenn wir eine medikamentöse Therapie machen, dann sollte das Ziel natürlich sein, einen Schmerz zu reduzieren und eine Entzündung zu reduzieren. Da jede Wirkung hat eine Nebenwirkung, das müssen wir in der Medikation immer wissen. Das heißt, wir fangen an mit den Salben, die aus meiner Sicht indiziert sind. Dann steigern wir das auf die sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika, die dann ihre Indikation haben bei Ausschluss von Kontraindikationen. Und letztlich, dass wir das Thema haben, Opioide, die sind eigentlich nicht sinnvoll.
Denn das ist dann wirklich nur noch Dämpfen, ja, und da passiert gar nichts anderes. Unser Schwerpunktthema Knieprobleme. Wie geht es auch ohne Operation? Im Studio Professor Oliver Tobolski, Chirurg und Sportmediziner in Köln und Hochschullehrer an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Er hat Ihre Fragen durchgesehen. Och Gott, jede Menge mitgebracht, du liebe Zeit. Und die erste Hörerin schon am Telefon. Grüß Gott.
Mein Name ist Brünnig, ich rufe an aus Aachen. Ich bin 60 Jahre alt und habe mit 40 Jahren eine Meniskusoperation gemacht bekommen. Und als Folge hat sich bei mir ein deutlich sichtbares O-Bein entwickelt, sodass bereits irgendein Knochen an der Außenseite deformiert sehr gut spürbar ist. Meine Schmerzen nehmen zu. Das ist unter anderem auch basiert auf Knicksenk, Spreiz und Plattfüßen, weshalb ich Einlagen trage. Und meine Frage an Sie ist, was kann ich für eine Weiterentwicklung des O-Beins tun oder dagegen tun, damit ich nicht bald schon nicht mehr laufen kann?
Vielen Dank für Ihre Frage, Professor Tobolski.
Ja, das ist tatsächlich eine häufige Folge. Wenn der Meniskus entfernt wurde, Sie sagten, das ist 20 Jahre her, hat man das wahrscheinlich häufig noch gemacht. Das verändert die Beinachse, wie Sie schreiben. Tatsächlich, ganz offen, mit 60, ohne Ihnen zu nahe zu treten, ist die Chance eines Beinachsentrainings nicht sehr groß. Deswegen gilt hier wirklich, so lange wie es geht, die Muskulatur, die kniegelenkübergreifende Muskulatur zu stabilisieren. Das ist eben die Oberschenkelstrecketage. Das hat positive Auswirkungen auf den Schmerz und auch auf eine Veränderung der Beinachse. Eine Bandage halte ich für sinnvoll, eine Behandlung Ihrer Deformitäten der Füße weiterhin. Aber wenn Sie sagen, es bildet sich schon so ein kleiner Knochen vor, sind das Knochenanbauten, die eben ja, schwierig zu behandeln sind, ganz ehrlich.
Knöcherne Anbauten, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Was ist das? Das ist
eine typische Abstützreaktion des Körpers. Im Grunde möchte der Körper dieses beschwerdegeführte Gelenk aus der Bewegungskette rausnehmen. Das ist eine Verknöcherungstendenz, sehen wir in der Wirbelsäule auch am Knie. Die sogenannten Osteophyten, die tun sehr weh und sind eben Folge von verschleißbedingten Veränderungen.
Gibt es da eine Möglichkeit, doch etwas zu tun, ohne dass man da gleich einen Gelenkersatz einführt?
Ja, tatsächlich, wenn es nur der Osteophyt ist, der wehtut, dann kann ich das arthroskopisch entfernen. Das ist eine große Diskussion, aber aus meiner Sicht sehr sinnvoll. Denn osteophytäre Randkantenausierungen, wie wir sagen, haben auch biomechanische Auswirkungen auf das Gelenk. Und wenn ich dann in der Bildgebung, in der Untersuchung sehe, das stört, dann kann ich da isoliert reingehen und eigentlich mit einem minimal invasiven Eingriff sehr schön helfen.
Und wenn dann eben diese Entzündungsfaktoren schon gegriffen haben durch Knorpelabrieb und so weiter, was ja möglicherweise auch häufig kombiniert dann sein könnte, dann hilft so ein kleiner Schlüsselloch Zugang auch, um diese Probleme vielleicht auch mal zu beseitigen?
Absolut. Auch wenn die Leitlinie so ein bisschen kritisch sieht seit einiger Zeit, aber tatsächlich ist die Entfernung dieses Detritus, dieses Abriebes aus dem Gelenk und mit gleichzeitiger Entfernung von sogenannter Hypertropha Synovia, also entzündlich veränderten Synovia-Zotten in Verbindung mit abtragenden Osteophyten, sehr, sehr hilfreich. Das zeigt die Erfahrung der letzten 20 Jahre, die ich gemacht habe. Das hilft extrem gut.
Ist man mal richtig sauber gemacht im Gelenk, kann man das so sagen? Das
ist ja dieser hässliche Ausdruck der Gelenktoilette.
Ne? Das war früher. Aber die bringt tatsächlich etwas nach Ihrer Erfahrung, was, wenn Sie selbst auch sowas nochmal machen.
Ich lege mich jetzt hier fest, ja, sie bringt was. 3 Ausrufezeichen.
Es gibt eine Frage noch von einer Hörerin, die hat das Gefühl manchmal, dass ihre Kniescheibe plötzlich verrutschen könnte. So eine Instabilität, kann sie da was machen?
Typisches Thema Patella-Gleitwegstörung, der Oberbegriff. Die Leute haben das, die Patienten haben die Empfehlung, es springt was raus. Ja, Krafttraining, 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 bitte.
Okay, aber das Richtige und sich anleiten lassen dort entsprechend. Ja. Morgens bei einer anderen Hörerin knarzt das Knie. Gibt es dafür eine bestimmte, beim Treppensteigen, Ursache?
Wenn die ersten Bewegungen so ein bisschen knacken sind, dann ist das das Öffnen verklebter Gelenkanteile durch Einströmen von Gelenkschmiere. Ein absolut physiologisch normaler Vorgang. Bitte keine Sorgen machen.
Das ist doch mal eine sehr beruhigende Antwort, gerade bei einem so großen Thema. Danke. Knieprobleme, wie geht es auch ohne Operation? Und tatsächlich geht vieles ohne eine Operation, viele Male, aber doch auch nicht immer. Und wie das auch möglich ist als letzte Option, meist bei ausgeprägter Arthrose, dann muss doch ein künstliches Kniegelenk eingesetzt werden. Mein Kollege Martin Winkelheider hat vor einiger Zeit eine solche Operation begleiten können in Heidelberg an der Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg. Professor Volker Everbeck, der hat lange Jahre dort die Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie geleitet und er hat auch diese Operation durchgeführt.
Ein Knie hat die Patientin schon von uns vor 3 Jahren bekommen und ist fürs zweite Knie jetzt wiedergekommen. Also die Patientin hat eine ordentliche Innenhautentzündung des Gelenkes. Das ist dieses Rote hier. Und das mag das Gelenk nicht. Das ist das, was so weh tut. Deswegen machen wir das jetzt raus. Wir haben das Kniegelenk jetzt aufgemacht. Wir haben die Kapsel durchtrennt. Jetzt entfernen wir gerade die vorderen Anteile des Außenmeniskus. Soll ja ein Kunstgelenk rein. Das braucht keinen Meniskus. Danach wird das vordere Kreuzband entfernt.
Aber die Kniescheibe bleibt drin.
Halten wir nur zur Seite weg. Jetzt öffnen wir den Oberschenkelknochen in deiner Markhöhle und werden da gleich eine lange Stange einführen, die uns die Achse des Oberschenkelknochens zeigt. Passt jetzt da ganz rein. Und wir haben vorher gemessen am Computer, dass die gewünschte Gelenkfläche sich in 5 Grad Abweichung befindet. Das stellen wir jetzt hier ein. Das hier ist nämlich eine Sägeschablone, die uns die 5 Grad garantiert, die wir gerade eingestellt haben.
So. Jetzt haben Sie so eine richtige Knochenscheibe abgesägt.
Ja, aber nur ganz flach, wie Sie sehen, nicht ganz flach. Sägeblock 3.
Jetzt ist der Knochen von 3 Seiten sozusagen, der Oberschenkelknochen.
Jetzt kommen noch solche sogenannten Abkantschnitte.
Jetzt wird gesägt wieder.
Das Knochenstück haben wir weggemacht, das haben wir weggemacht. Jetzt haben wir eine Probe.
Genau. Sie schlagen das so ein bisschen wie so eine Luftpumpe. Wofür ist das gut?
Hier, mit dem Ding hier, dass es draufkommt. Das hat immer noch 1 Zentimeter Abstand gehabt und jetzt sitzt es drauf.
Vielleicht können Sie es mal beschreiben, das ist so ein Doppelbügel im Prinzip.
Richtig, ein Doppelbügel. Und dann gibt es noch so ein Schild vorne, wo die Kniescheibe drauf gleitet.
Was kommt nach der Anprobe?
Dann kommt die gleiche Zubereitungsmethode jetzt für den Schienbeinkopf. Wir wollen 8 mm entfernen. Noch ein. Wir machen so eine ganz flache, ebene Fläche sein, damit man das, was jetzt kommt, flach da drauf tun kann. Mit das da.
Jetzt wird das passende Gegenstück für das Schienbein ausprobiert.
Das ist diese Scheibe, die das eigentliche Gelenk später ausmacht, aber das ist auch nur eine Probe. Mann, das passt ja wieder gut.
Jetzt ist am Schienbein schon mal alles so gebohrt, wie sie es brauchen, oder?
Ja, genau. Jetzt wird nur noch einklemmen hier. Und da kommt jetzt das Zement rein.
So, damit ist so diese Metallscheibe ist, die aufs... Die ist jetzt richtig fest, die ist auf dem Schienbein drauf, da wo sozusagen freigesägt worden ist, Platz.
Jetzt gehen raus und das Oberschenkel umfassen und hochziehen. Zweite Etappe. noch mal ein Stück. Das ist Hochglanz hier, im Gegensatz zu der Bronprothese, die war ja matt. Jetzt sehen Sie, das ist die eine Gleitfläche und das ist die zweite. Die zweite ist gar keine Gleitfläche, die zweite ist nur der Träger für die eigentliche Gleitfläche. Und die besteht aus Kunststoff.
Die Kunststofffarbe ist sozusagen der Knorpelersatz.
Und wie ein Druckknopf sitzt die da drin in den Träger. Fertig.
Wie, sitzt? Sitzt. Jetzt haben Sie noch eine Drainage reingebracht in die Wunde. Und jetzt wird zugenäht?
Jetzt wird zugenäht. Jetzt ist alles fertig.
Kniegelenkersatz, die Operation verfolgt, reportageartig zusammengefügt von Martin Winkeleide. Das klang ja sehr gut machbar, aber die Frage an den Experten, Professor Oliver Tobolsky, Chirurg, Sportmediziner, gibt es Probleme nach so einer Operation?
Ja, es ist tatsächlich so, dass das Kniegelenk, anders als das Hüftgelenk, postoperativ, also nach Einbringung einer solchen Prothese, leider häufiger nicht so gut geworden ist wie die Hüfte. Die Hüfte ist die OP des letzten Jahrhunderts mit einer extrem hohen Zufriedenheitsquote. Das ist beim Knie leider nicht so, weil es ein viel komplizierteres Gelenk ist. Wir finden also immer wieder Bewegungsstörungen, Reizzustände des Kniegelenkes, Abschwächung der Muskulatur, Veränderungen der Beinetage mit der Abrollstörung. Also es ist nicht so, dass es danach alles gut ist.
Was würden Sie sagen, die wirklich perfekte Erfolgslösung liegt bei wie viel Prozent etwa?
Also wir wissen aus größeren Untersuchungen, dass nur knapp 70% nach der Operation sagen, ja, es ist eigentlich wunderbar. Und 30%, ich will das jetzt nicht Versagerquote nennen, das heißt falsch, aber 30%, die nicht wirklich zufrieden sind, ist eigentlich zu viel für einen solchen Eingriff.
Professor Eberbeck hatte eben in der Reportage als Operateur dann beschrieben, die entzündliche Gelenkinnenhaut, die ja dann, wenn man das mal gesehen hat, wie so ein Kelbwald eigentlich da rein, man kann da gar nichts mehr sehen, ins Gelenk reinragt. Das sind Dinge, die könnte man ja durch das, was wir vorher besprochen hatten, mal durch so eine kleine Arthroskopie auch zeitweise beseitigen.
Ja, absolut. Es ist so, dass diese hochgradigen Fluorinentzündungen der Gelenkinnenhaut arthroskopisch versorgt werden können, der Knorpelschaden natürlich nicht.
Wir werden überschwemmt von Anfragen. Herr Winkeleide, der die Sendung mitbegleitet, bringt hier jede Menge Fragen rein. Wir hoffen, dass ein paar Dinge durch das, was wir jetzt besprochen haben, auch mit beantwortet sind. Die erste Hörerin, schönen guten Tag.
Hallo?
Ah, ein Hörer, ja. Verzeihen Sie, die Reihenfolge ist hier anders gewesen. Ich habe das
mein vertreten. Name ist Görz, ja, und ich habe eine Frage mal an den Spezialisten. Ich bin leider auf einer langen Wanderung gestürzt. Und ich bin da in ein Loch getreten, das man nicht sehen konnte. Und 2 Monate später hatte ich große Probleme mit dem Knie, und zwar mit dem linken. Und ich bin dann zum Orthopäden gegangen. Der hat dann eine Aufnahme gemacht, eine Röntgenaufnahme, und hat sich eigentlich darüber gewundert, dass ich aufgrund meines Alters so gut wie überhaupt keine Arthrose habe. Dann wurde eine MRT gemacht und dann hatte er festgestellt, dass ich ein Knochenödem habe. Und er hat mir dann gesagt, da bleibt also nur die Konsequenz, dass ich ein neues Knie bekomme. Und da bin ich natürlich nicht mit einverstanden, denn ich bin zwar 85 Jahre, aber habe überhaupt kein Knieproblem gehabt.
Professor Tobolsky. Ja, ich möchte ganz wenig Kollegenschelte machen. Allerdings ist das Knochenödem für mich keine Indikation zur Implantation einer Prothese. Das Knochenödem ist eine Einblutung unterhalb des Knorpels und gehört anders therapiert als mit einer Prothese, um das jetzt mal in dieser Kürze zu sagen.
Das heißt, da lohnt die Nachfrage oder die Vergewisserung absolut, an anderer Stelle dann. Danke für Ihre Frage. Es gibt eine weitere Hörerfrage, und zwar zur Schmerzlinderung im Knie sei eine Serie hier dem Hörer von 3 aufeinanderfolgenden Injektionen des Mittels Hyaluronsäure empfohlen worden. Wie wirksam ist das? Was ist das? Wie ist das?
Die Hyaluronsäure ist im Grunde ein Produkt, was früher aus Hahnenkämmen, zwischenzeitlich nicht mehr aus tierischen Produkten, entwickelt wurde, in der Leitlinie anerkannt ist. Das bedeutet, wir ersetzen die Gelenkschmiere, die dem Gelenk häufig fehlt, und verbessern damit die Lubrifikation, also die Gleitfähigkeit des Gelenkes, und reduzieren die Schmerzen. Es ist indiziert. Wir müssen ganz ehrlich sagen, die Hyaluronsäure ersetzt keine untergegangene Knorpelzelle. Sie kann aber entzündliche Strukturen oder Veränderungen positiv verändern.
Man muss das Risiko dann eigentlich kennen, dass ja immer selten, wenn es ja entsprechend gemacht wird, eine Infektion entstehen kann, das muss man einkalkulieren.
Absolut, das ist das Infektionsrisiko existiert. Ja.
Ein Hörer, 55 Jahre alt, schreibt, Teilanriss im Innenmeniskus hat er seit einem Jahr, kaum Probleme, hin und wieder Schmerzen, Operationen wurde empfohlen, es ist notwendig, insbesondere Nachtschmerzen.
Also das spricht gegen einen, die Ursache nächtlicher Schmerzen ist ganz selten der eingerissene Meniskus. Wir finden bei sehr vielen Menschen eben degenerativ eingerissene Menisken, die keine Schmerzen verursachen. Ich würde hier wirklich in den Vordergrund den Schmerz stellen und das spricht vieles dagegen, dass dies jetzt ursächlich ist. Deswegen würde ich mir die Operation tatsächlich überlegen.
Ein anderer Hörer möchte trainieren und fragt, wie sinnvoll sind Kippelbretter, um das Knie zu trainieren?
Ja, Kippelbretter, also wenn wir wirklich so eine dosierte Bewegung machen, dann ist das eine Stabilisierung. Aber die Vibrationsplattformen, die immer mal wieder in Fitnessstudios sind, da kann ich nur von abraten, wenn ich Knieprobleme habe. Also Vibrationsplattformen sollte man wirklich dann meiden. Neuromuskuläre Stabilisierung auf kleinen Kippbrettern, das kann ich mit dem Physiotherapeuten mal machen, ja.
Ein anderer Hörer schreibt, dass er 35 ist, macht seit einigen Jahren Kraftsport, auch aus ästhetischen Motiven, aber auch gesundheitlichen, Kniebeugen, höhere Gewichte, da sie sehr viel Kalorien verbrauchen und auch eben große Muskelgruppen trainieren. Er hatte einen symptomatischen Bandscheibenvorfall, der operiert werden musste, trainiert auch, um rundum fit zu bleiben. Soll ich damit aufhören? Ich möchte in Zukunft einen Sportphysiotherapeuten dazu holen. Wahrscheinlich fragt er auch im Hinblick auf die Belastungen für die Knie dann, wenn er mit Gewichten trainiert.
Also hier ist es tatsächlich, wenn Sie schon einen Bandscheibenschaden hatten, gilt noch umso mehr, sowohl für Knie als auch für Rücken, dass ich eine saubere Bewegung durchführe. Und da ist es ganz sinnvoll, dass ich tatsächlich mir meinen Personal Trainer, der ausgebildet ist, oder einen Physiotherapeuten dazu hole. Denn es ist schon eine sehr hohe Belastung, wenn wir Kniebeugen mit Langhanteln machen. Da sollten wir auf eine saubere Ausführung achten.
Eine Hörerin aus Berlin ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag nach Berlin. Ihre Frage,
ja,
bitte.
Hallo?
Ja, hallo. Ja, Sie sind auf Sendung.
Ja, hier
Ihre
ist
Frage,
Christa.
Gerne.
Ja. Ja, ich höre Sie. Ja, meine Frage war, mein Sohn Jakob hatte eben, der ist jetzt schon 40, aber als er 12 war, begann es mit einem Morbus Schlotter. Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie.
Wunderbar.
Ja.
Und Ihre Frage dazu?
Ja, und damals sagte man uns eben, gut, er hat Volleyball gespielt und Sport gemacht, er dürfte keinerlei Sport mehr machen. Er war vom Schulsport befreit und von allem. Gut, wir haben dann Schwimmen natürlich gemacht und alles andere. Aber
ich würde Ihnen jetzt einfach mal vorschlagen, weil Ihre Frage ist, wie wird das heute behandelt, den Professor Tobolsky einbeziehen, der zunächst einmal gebeten ist, den Morbus Schlotter mal zu erläutern.
Ja, das Schlatterknie.
Schlatter, Osgood-Schlatter.
Osgood-Schlatter ist eine juvenile, entzündliche Veränderung der einstrahlenden Sehne. Also wir müssen uns so vorstellen, die Patellasehne strahlt oberhalb der Wachstumsfuge ein und es kommt dort zu einer abakteriellen Entzündung. Und
das müssen Sie nochmal bitte freundlicherweise übersetzen. Die Kniescheibe und da gibt es die Sehne, die eben halt über die oder in der die Kniescheibe liegt.
Genau, und der Ansatz dieser Kniescheibensehne ist eben der obere Unterschenkel. Wir machen also mit der Kontraktion dieses Muskels ja eine Streckung im Kniegelenk. Und an der Stelle, wo diese Sehne einstrahlt, da haben die Jugendlichen eben, und es trifft meistens die männlichen Jugendlichen, eine Wachstumsfuge. Und dann kommt es zu einer Entzündung, die ungeklärt ist. Wir wissen gar nicht, wo die Ursache liegt. Wir wissen, dass es sehr häufig korreliert mit Stop-and-Go-Sportarten. Das ist das, was die Anruferin gesagt hat, also Volleyball, Squash, Tennis etc. Und heute müssen wir ganz klar sagen, nein, wir empfehlen keine Sportpause. Wir sagen bitte im schmerzfreien Intervall trainieren. Wir behandeln diese entzündlichen Veränderungen. Das Gute an Schlatter ist, er heilt immer aus. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld.
Also insofern ist die Frage der Hörerin, wie es heute behandelt wird, damit klar beantwortet. Ja, ja. Was gibt man da für Medikamente dann heute, wenn es so entzündliche Reaktionen dann gibt zwischendurch?
Also wir applizieren immer Kältetherapie, Salbetherapie hilft gut, Dehnungsübungen, Physiotherapie, Lasertherapie, auch eine radiale Stoßwelle hilft sehr gut.
Also ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten, was es dort gibt. Also insofern die Frage beantwortet. Danke und viele Grüße nach Berlin noch einmal. Jetzt gibt es einen weiteren Hörer in der Leitung, diesmal aus der Schweiz. Schönen guten Tag.
Guten Tag, hier ist Jan Nehring aus Genf in der Schweiz. Ich bin 48 Jahre alt, sportlich schlank und jogge schon eigentlich mein Leben lang so meistens bis zu 200 Kilometer pro Woche, bin also eigentlich sehr gut trainiert. Und habe im letzten Februar auch noch eine Skiwoche dazu, also dran gehängt mit Skating, wobei ich dann so recht viele Übungen gemacht habe, wobei ich den Unterschenkel des linken Beins viel gedreht habe und habe nach dieser Woche ein Problem gekriegt mit meinem linken Knie. Und wie sich jetzt auch herausgestellt hat, im MRT gibt es ein Problem mit dem linken Innenmeniskus. Da ist wohl das hintere Horn leicht, gibt es kleine Einrisse und es gibt wohl auch so einen kleinen Lappen, der rausschaut. Und jetzt hat sich mein Orthopäde aus irgendwelchen Gründen, der hat sich das angeschaut und sagt mir, da sei ein Problem mit dem Außenmeniskus und er möchte den wieder festmachen. Das ist aber irgendwie im MRT auch gar nicht ersichtlich. Und meine spezielle Frage noch dazu ist, in dem MRT wurde festgestellt, dass sich jetzt im Außenbereich, also da wo der Außenmeniskus ist, dass es da Einrisse gibt im Knorpel, stellenweise vierten Grades. Ich habe aber noch nie irgendwie Knieprobleme gehabt, ich habe auch sonst noch nie Knieschmerzen gehabt und ich frage mich jetzt, und mein Orthopäde sagt dazu, ich soll jetzt eigentlich mit dem Joggen aufhören und eine Operation machen und eben diesen Außenmeniskus wieder einhängen, wobei ich nicht weiß, warum er jetzt darauf kommt und ich bin jetzt einfach ziemlich verunsichert und weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Mein Knie mittlerweile bewegt sich wieder gut, beim Spazieren tut es nicht weh, aber ich weiß auch nicht, ob ich es eben jetzt sportlich belasten kann und ja.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Mit 200 Kilometer pro Woche sind Sie im leistungsorientierten Bereich, sehr schlank, ja. Sagen Sie. Ist tatsächlich
so. Ich bin auch einen Marathon gelaufen, ja.
Also da müssen wir natürlich aufs Kernspin hören, das brauchen wir. So wie Sie das Beschwerdebild schildern, ist natürlich dieser Lappenriss im Innenmeniskus verdächtig, ursächlich zu sein für diese Rotationseinschränkungen. Diese Veränderungen im Knorpel lateral, also außenseitig, die sind vollständig beschwerdefrei, also da kommt kein Schmerz her. Ich würde tatsächlich da doch nochmal raten, die Bilder einem Kollegen vorzulegen und dann mit der Bitte, sich festzulegen, was denn jetzt geplant ist. Ein Lappenriss des Innenmeniskus bei einem sportlich so ambitionierten Patienten ist für mich eine OP-Indikation.
Aha, okay. Ja, gut. Dann werde ich das nochmal weiterschauen. Ja.
Dann alle guten Wünsche nach Genf. Danke für Ihre Frage, für Ihren Anruf. Dankeschön. Danke. Mit dem Meniskus oder mit den Menisken gibt es eine Menge Fragen und Probleme wohl. Die Ehefrau des Einhörers, die 26, hat Probleme mit dem Meniskus. Ein Riss horizontal steht hier noch. Operation ist geplant in 2 Wochen, aber sie hat lediglich Schmerzen bei Drehbewegung und könnte dieses auch tolerieren. Ist eine OP sinnvoll?
Nein, aus meiner Sicht ist der Horizontalriss mit nur milden Beschwerden nicht wirklich eine Indikation zur Operation. Ich sage immer meinen Patienten so, der Einzige, der entscheiden kann, ob die OP indiziert ist, ist der Patient selber, denn es geht hier um den Leidensdruck. Schließlich ist die Operation ja auch in gewissem Maßen risikobehaftet. Wenn Ihr Schmerzbild das nicht hergibt, dann würde ich einen konservativen Behandlungsversuch starten, denn die Leitlinie sagt ganz klar, konservativ vor operativ.
Ja, was ist denn konservativ eigentlich bei diesen Meniskusschäden, Innenmeniskus häufiger als Außenmeniskus wohl möglich?
Also für mich gilt da immer, ich vermeide die schmerzauslösende Bewegung, das ist häufig die Rotationsbewegung, das heißt, ich muss eine Sportartberatung machen, ich bandagiere das Knie und ich fokussiere mich auf die Auftrainierung der umgebenden Muskelgruppen, Oberschenkel, Etage, Strecker und Beuger.
Und dann ist das irgendwann vielleicht sogar möglich, dass sich das beruhigt und ich mache mal so eine Drehbewegung wieder und da passiert nichts.
Ich sage jetzt mal ganz flapsig, es gibt ja Orthopäden oder Chirurgen, die behaupten, ich muss schnell genug operieren, damit die Beschwerden nicht von alleine verschwinden. Das will ich jetzt nicht überbewerten, aber tatsächlich ist Geduld nichts, was dem Knie schadet.
Sprechen Sie, es wird alles gesendet. Es gibt einen Hörer aus Berlin. Schönen guten Tag nach Berlin.
Guten Tag, Dubrowski.
Herzlich willkommen.
Guten Tag. Ja. Ich bin schon dran, ja?
Ja, Ihre Frage, ja.
Gut, bitte. Ich hab Arthrose 4, Stufe 4 und habe mir letztens einen Innenmeniskusanriss zugezogen. Ist durch MRT, ist ja praktisch nachgewiesen und ist ausgefranst und mein Orthopäde möchte das durch Invasivoperation entfernen. Ich habe im Augenblick keine Beschwerden, möchte aber wieder gerne im Gebirge wandern. Und da meine Frage dazu: Ist es sinnvoll, diese Operation machen zu lassen oder reicht es weiterhin, wie bisher auch, Muskelaufbau zu betreiben?
Also da lege ich mich fest, Lösung B bitte, ein nicht schmerzhafter, ausgefranster Innenmeniskus ist keine Indikation für eine Arthroskopie. Der Muskelaufbau ist wirklich ganz wichtig, wenn Sie weiter wandern wollen. Denn die Operation würde ja lediglich die Ausfransung des Meniskus adressieren, nicht den Knorpelschaden oder vielleicht die Gelenktoilette. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie wenig Beschwerden. Und da gilt für mich ganz klar, leitlinienkonform nicht operieren aktuell.
Ja. Und der meinte, da könnte auch die Fasern können in den Gelenkspalt reinkommen und dann blockieren. Das sehen Sie nicht so?
Also das kann sein, das ist biomechanisch absolut nachvollziehbar. Aber wenn Sie das bisher nicht hatten, ist aus meiner Sicht das Risiko auch nicht sehr hoch.
Und prima. Wenn dann so etwas, vielen Dank für Ihre Frage, alle guten Wünsche nach Berlin. Aber die Nachfrage hier nochmal im Studio, wenn dann so etwas passieren würde, dann kann man immer noch handeln, dann ist auch noch Zeit und absolut. Fällt nichts im Brunnen.
Nein, es fällt nichts im Brunnen in diesem Zusammenhang.
Mhm. Das ist ja jetzt ein Beispiel für Arthrose 4, das heißt also der höchste Arthrosegrad, den es gibt, der bei diesem Anrufer dort auch beschrieben worden ist. Und wie er beschreibt, wie er sagt, es geht ihm gut und er wandert im Gebirge herum. Das ist nochmal ein Beispiel wohl dafür, dass Arthrose 4 erstmal nur ein radiologischer Befund ist.
Absolut. Und mein Chef hat früher mal gesagt, wir behandeln keine Bilder, sondern Patienten. Und wir sehen sehr häufig in der Sprechstunde Menschen mit sehr auffälligen Röntgenbildern, aber bei vollständig fehlender Beschwerdesymptomatik. Und wir orientieren uns nur an Letzterer.
Nochmal weiter bitte mit Menisken, die machen wirklich eine Reihe von Fragen. Ein Hörer ist Ende 70, seit 3 Monaten hat er Schmerzen im rechten Kniegelenk, MRT wurde gemacht, Radiologe hat festgestellt, dass Außenmeniskus, ausdrücklich so, im rechten Knie fast nicht mehr vorhanden ist und Arthrose eben so weit fortgeschritten, dass nur Knochen auf Knochen reibt, ist OP das einzige Mittel der Wahl.
Also letztlich ist, wenn der Außenmeniskus verbraucht ist, aufgebraucht ist, dann ist das biomechanisch extrem kompliziert, weil wir dann eben sehr schnell einen Verbrauch der Gelenkfläche haben. Das ist ja ein Valgusknie, ein X-Bein-Knie. Und wenn die Beschwerden da sind, ist hier tatsächlich die Indikation für die Prothetik gegeben. Aber auch hier nochmal der Satz, ich will Sie nicht langweilen, nur bei vorhandenen Beschwerden. Denn auch hier gilt, je mehr Muskulatur ich habe, umso besser ist das Knie stabilisiert. Deswegen ist das differenziert zu beantworten.
Eine andere Frage, die häufiger gestellt ist, ist Akupunktur bei Arthrose?
Ja, 2 Ausrufezeichen. Das ist auch in der Leitlinie klar hinterlegt. Es gibt eine große Studie, die GERAG-Studie aus dem Jahr 2005, die nachweist, Akupunktur hilft bei arthrotischen Veränderungen des Kniegelenkes. Vorausgesetzt bitte, es macht jemand, der Ahnung hat.
Es wurde einer Hörerin Kraftsport empfohlen, und zwar Verkalkung Gelenkspalt, eine Bäckerzyste, Knorpelabbau und eine Tendopathie der Kollateralbänder, also da ist mit denen auch nichts in Ordnung.
Ja, hier ist der Kraftsport sicherlich sinnvoll, denn die Tendopathie, das ist ja eine entzündliche Veränderung der einstrahlenden Sehnenfasern, die reagiert gut, zum Beispiel auf eine Traktion, also aufeinanderziehen und auf ein Aufdehnen und Auftrainieren der kniegelenkstabilisierenden Muskulatur.
Und wir haben noch hier die Frage, ob der Knorpel im Knie nachgebildet werden kann. Sie haben am Anfang mal gesagt, da wächst keine mehr nach, keine Knorpel.
Also was wir wissen ist, wenn wir arthroskopisch den kaputten Knorpel wegschneiden und die Grenzlamelle, also die Stufe zwischen Knochen und Knorpel, aufmachen, dann kommt es zu Einblutungen und die produziert dann im Anschluss einen Faserknorpel. Das ist Knorpel gewesen, aber minderwertiger.
Jetzt gibt es noch einen Anruf aus Hannover, aus der Nähe von Hannover, mit der Bitte um eine kurze Frage. Schönen guten Tag.
Ja, bin ich schon auf Sendung?
Ja, bitte Ihre Frage, ja, aber kurz mit Blick,
ja,
auf die Nachrichten.
Dieses Thema ist schon kurz behandelt worden. Es geht um die Behandlung mit Cortisonspritze und nachfolgende Hyaluronbehandlung. Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Knie, habe eine BK-Zyste, mache also Gymnastik, fahre vermehrt Fahrrad, habe meine Ernährung umgestellt, aber die Schmerzen gehen also nach unter Belastung auch nach einem Vierteljahr noch nicht so wirklich zurück. Es ist auszuhalten. Ich nehme auch keine Schmerzmedikamente. Ich möchte nur gerne wissen, ob bei der Hyaluronbehandlung wirklich ein Fortschreiten der Arthrose verhindert wird.
Ja, vielen Dank. Also die Indikation für die Applikation von Cortison gibt es bei der schmerzhaften Arthrose und auch die Hyaluronsäure. Die Studienlage ist gut. Wir können das Fortschreiten der Arthrose damit aufhalten. Die Antwort ist ja.
Vielleicht nochmal auch zum Cortison, also die berühmte Cortisonspritze dann ins Knie. Wie lange hält die vor? Was bewirkt die? Räumt die so ein bisschen auf, auch was die Entwicklung dieser Zotten, dieser entzündlichen Zotten angeht?
Also wenn ich sie ins Gelenk einbringe, wir nehmen kristallines Cortison, was eben eine hohe, längere Zeit im Gelenk bleibt, dann reduziert es den Entzündungsgrad. Wir wissen, dass es einen Zeitraum zwischen 4 Wochen und 6 Monaten abdecken kann. Es ist keine Langzeittherapie und wir sollten auch wirklich genau überlegen, wie häufig wir das wiederholen. Die Leitlinie sagt nicht häufiger als 2-mal im Jahr.
Es gibt noch eine grundlegende Anfrage. Warum wird Arthroskopie im Kniegelenk von Krankenkasse nicht mehr bezahlt? Also auch dann, wenn man da reinguckt und weiß, ich will da eigentlich so eine, in Anführungszeichen, Gelenktoilette machen, auch die entzündlichen Zotten beseitigen, wird das auch nicht mehr bezahlt?
Doch, die Arthroskopie wird noch bezahlt, aber wenn ich als Indikation aufschreibe Gelenktoilette, dann ist es kein Eingriff mehr für die Krankenkasse. Gibt es eine große Diskussion rum, eben wegen der Sinnhaftigkeit. Aber jetzt muss man sagen, dann stelle ich die Indikation nicht, dann würde ich tatsächlich natürlich auch nach den Menisken gucken. Und in dem Augenblick, wo Sie eine Meniskuschirurgie machen, übernimmt es die Krankenkasse wieder.
Da wäre ja auch etwas anderes, als jetzt mit Schlüssellochchirurgie zu arbeiten. Der Rückfall um 50 Jahre zurück dann. Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und die vielen Fragen. Vor allem Dank an unseren Studioexperten. Professor Oliver Tobolski ist Chirurg und Sportmediziner in Köln sowie Hochschullehrer an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotow am Mikrofon.